Die Kapitel 11 bis 16 zeigen, wie die Israeliten, also wie der Mensch, all das, was Gott so vortrefflich geordnet hat, verdirbt. Alle Vorsorgen, die Gott gekehrt hat, verachtet der Mensch und entsprechend muss er scheitern, in der Wüste untergehen. Das Neue Testament beleuchtet die Zeit der Wüstenwanderung und deutet sie für uns, sagt uns mithin, wie wir sie zu lesen und was wir aus ihr zu lernen haben. 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 13. 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 13. Man muss diesen Abschnitt lesen zum Verständnis der Ereignisse auf dem Weg des Volkes Israel durch die Wüste. Denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und in dem Meere. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, welcher nachfolgte. Der Fels aber war der Christus. An den meisten derselben aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Das sind nun die Ereignisse der vorliegenden Kapitel, der Kapitel 11 bis 16, auch des dritten Teiles, der Kapitel 17 bis 25. Wie Gott an den meisten derselben kein Wohlgefallen hatte und sie deshalb in der Wüste hingestreckt wurden. Und nun, für uns geschrieben, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, gleich wie auch jene Gelüsteten. Wir werden gleich sehen, dass die zweite Episode innerhalb dieser Kapitel 11 bis 16 hat damit zu tun. Werdet auch nicht Götzendiener, gleich wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie stand auf zu spielen. Das ist freilich zitiert aus dem 2. Mosebuch, aber wir lesen auch im 4. Mosebuch von Götzendienst im Volk Israel. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, auch davon lesen wir in 4. Mose. Gleich wie etliche von ihnen Hurerei trieben und es fielen an einem Tage 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen. Gleich wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Auch das dem 4. Mosebuch entnommen. Murret auch nicht, gleich wie etliche von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen sich dünkt, siehe zu, dass er nicht falle. Und dann der Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Das bedeutet, dass Gott uns erproben wird. Und der ganze Weg, den wir durch diese Welt gehen, der Weg durch die Wüste, dient unserer Erprobung. Darin erprobt uns Gott, inwiefern wir das, was er uns in seinem Sohn bereitet hat, bewahren, inwiefern wir uns auf das stützen, dem Vertrauen, was er uns in seinem Sohn bereitet hat. Und wir werden von vielen Seiten erprobt werden und versucht werden, immer wieder vom Herrn und von dem, was uns Gott bereitet hat, irgendwie durch Unglauben, durch Ungehorsam, durch Eigenwillen, durch Besserwissen oder durch törichte Lust abzuweichen. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche, aber all diese Erprobungen, die sind nicht dazu da. Gott erprobt uns nicht, um uns von ihm, von dem, was er in seinem Sohn gewirkt hat, wegzudrängen. Im Gegenteil. Er erprobt uns, damit wir in all dem lernen, uns umso mehr auf ihn zu werfen. Und die Allgenugsamkeit Christi, seines Werkes, zu erfahren. Und so heißt es hier im Vers 13, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Nun, dieses Wort Ausgang ist ein schönes Wort, das freut mich hier in diesem Zusammenhang. Wer ist denn der Ein- und der Ausgang? Johannes 10. Der Herr Jesus selbst. Ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er ist immer der Ausgang. Und in jeder Erprobung ist er der Ausgang, und wir können sogar sagen, jede Erprobung auf unserem Weg durch die Wüste dient dazu, und Gott sendet jede Erprobung in unser Leben, damit wir jedes Mal neu erfahren und erkennen, dass der Herr uns vollkommen genügt. Dass wir durch ihn und in ihm stets überwinden können. Wir hörten das auch aus dem Römerbrief, Römer 8, ungefähr der Vers 4, 5, 36. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Also darum geht es in diesen Kapiteln 4. Mose 11 bis 26. Aber jetzt zunächst der Teil 2, der Mensch verdirbt alles. Es sind 7 Episoden der Auflehnung, des Murrens, der Unzufriedenheit, der Lüsternheit, der Rebellion. 7 solche Episoden werden uns beschrieben in den Kapiteln 1 bis 11. Die erste Episode, Kapitel 11, Verse 1 bis 3. Und es geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose, und Mose betete zum Herrn, da legte sich das Feuer. Und man gab selbigem Orte den Namen Tabera, weil ein Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Sonst wird immer ein Anlass genannt, hier aber wird kein Anlass dafür genannt, warum das Volk sich beklagte. Und es zeigt sich hier ganz einfach das, was in der menschlichen Natur drin ist. Gott sagt etwas und die menschliche Natur lehnt sich einfach dagegen auf. Dem Menschen passt ganz einfach nicht das, was Gott sagt und Gott will. So sind wir. Und so steht hier ganz einfach, das Volk beklagte sich. All diese herrlichen, diese wunderbaren Ordnungen, so wie Gott für sein Volk sorgte und es führte, passte dem Volk nicht. Irgendetwas war ihnen entweder zu wenig oder zu viel. Es war nicht nach ihrem Geschmack. Sie beklagen sich einfach. Und das fordert den Zorn Gottes heraus. Diese erste kurze Episode beinhaltet eigentlich alles, was die ganze Zeit der Erprobungen und Versuchungen kennzeichnet. Das Volk beklagt sich, kommt dadurch unter den Zorn Gottes. Der Zorn Gottes dient dazu, also die Schläge Gottes dienen dazu, dass wir spüren, wie töricht es ist, uns gegen Gott aufzulehnen. Dann schreien wir. Und wenn wir schreien, was geschieht dann? Dann betet jemand für uns. Und der Zorn legt sich. Wir spüren unsere Torheit, die Folgen unserer Torheit, unseres Eigensinns. Und dann schreien wir zum Herrn. Und aufgrund der Sachwalterschaft unseres Mittlers Jesus Christus wendet Gott seinen Zorn von den Seinigen ab. Und darum legt sich das Feuer. Und wir können das auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch verfolgen, genauso wie wir es durch die ganze Geschichte Israels hindurch verfolgen können. Das Buch der Richter illustriert diese drei Verse ausführlich. Das Volk tut, wie es ihm beliebt. Es kommt dadurch unter Druck, unter Fremdherrschaft und dann schreit das Volk und dann erweckt Gott einen Retter und befreit das Volk wieder. Im Lauf der Kirchengeschichte, im Lauf der Jahrhunderte so geschehen, immer wieder hat das Volk Gottes, hat die Christenheit gemerkt, dass die Not, die Plage, die sie befallen hat, daher kommt, dass man irgendwie vom Herrn abgewichen ist. Man hat zum Herrn geschrien und er hat geantwortet, weil wir einen Sachwalter bei Gott haben. 1. Johannes 2,1. Dies schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Sachwalter bei Gott, Jesus Christus, den Gerechten. Dann die zweite Episode, die Verse 4 bis 9. Und das Mischvolk, das in ihrer Mitte war, wurde lüstern, und auch die Kinder Israel weinten wiederum und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, der Gurken und der Melonen, der Schokoladestängel, der Nutella-Büchsen und der Marmelade. Das ist modern angewandt. Nein, so steht es nicht da. Der Melone, des Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs. Nun, es geht einfach darum, dass die Israeliten, die meinen, das Leben in Ägypten war eben doch süßer. Und was Ägypten zu bieten hatte, war eben doch schmackhafter als das, was uns Gott bereitet hat. Sie verachten das Manna. Nun ist unsere Seele dürre, gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Also sie verachten die Gabe Gottes. Das Mann aber war wie Koriandersamen und sein Ansehen, wie das Ansehen des Bdellion. Das Volk lief umher und sie sammelten und mahlten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern und sie kochten es in Töpfen und machten sie Kuchen daraus und sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Und wenn des Nachts der Tau auf das Lager herabfiel, so fiel das Mann auf dasselbe herab. Das Manna war die einzige Nahrung in der Wüste. Und das ist für uns genauso. Dadurch, dass wir erlöst worden sind, dem Herrn Jesus gehören und damit dahin gehören, wo er ist. Unsere wahre Heimat ist der Himmel, die kommende Herrlichkeit, die Ewigkeit bei ihm. Und dadurch ist diese Welt für uns zur Wüste geworden. Es gibt in dieser Welt nichts, was unseren Glauben nähren kann. Es gibt in dieser Welt nichts, in dieser sinnlich wahrnehmbaren und erfahrbaren Welt nichts, dass unser Leben aus Gott und unsere Beziehung zum Sohn Gottes stärken und nähren kann. Sondern das Einzige, was unser Leben aus Gott erhalten kann, das ist die Nahrung, die uns Gott gegeben hat für unseren Weg durch die Wüste. Das Manna, neutestamentlich, das Wort Gottes, das uns den Sohn Gottes offenbart. Das Wort Gottes vom Himmel, das uns vom Sohn Gottes redet, der vom Himmel gekommen ist und jetzt im Himmel ist und uns im Himmel einen Platz bereitet hat. Die einzige Nahrung in dieser Welt, das Wort Gottes. Und das Volk verachtet das Manna. Sie finden, es sei eine klägliche Speise. Sie haben den Geschmack daran verloren und sie beginnen sich an all das Gute zu erinnern, das sie in Ägypten genossen hatten. Die Wüste erprobt uns auch darin, ob uns der Herr, sein Wort, er selbst, seine Person, ob er uns mehr ist, wichtiger ist als alles, was die Welt bieten kann. Es geht uns doch allen so, wir kommen zum Glauben, bekehren uns und dann sind wir so vom Herrn ergriffen, dass uns alles andere unwichtig wird. Aber nach einer gewissen Zeit, dann kommen solche Ideen und Gedanken, dass man wieder Geschmack gewinnt an den Dingen, die einem nichts bedeutet hatten. Also die Dinge der Welt, die vergänglichen Dinge, ansehen, vorwärts kommen, sich einen Namen machen, Vergnügungen, Zerstreuungen und so weiter. Solche Dinge. Das Volk verachtet das Manna und will etwas Besseres, Fleisch. Ich will etwas zum Manna noch sagen. Das Ansehen war wie Bdellion. Bdellion kommt nur noch einmal vor im Alten Testament, überhaupt in der Bibel, 1. Mose 2, Vers 12. Der Name des Ersten ist Piso, und dieser ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist, und das Gold dieses Landes ist gut. Das selbst ist das Bdellion und der Stein Onyx. Also etwas aus dem Garten Eden, aus der Zeit der Unschuld noch, Bdellion. Und das Manna muss also den Menschen einen Geschmack vom Paradies vermittelt haben. Der Herr Jesus ist der Baum des Lebens im Paradiese Gottes. So steht in Offenbarung Kapitel 2. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baume des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Das Paradies Gottes, das ist der Himmel, dahin der Herr uns einführen wird. Und da steht er, der Baum des Lebens. Offenbarung 2, Vers 7. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baume des Lebens, welcher in dem Paradiese Gottes ist. Und seine Frucht ist unvergleichlich, und im Wort Gottes bekommen wir davon einen Geschmack. Und wenn es um uns normal steht, dann ist uns nicht so kostbar und macht uns nicht so froh und erfüllt uns nicht so mit Wonne wie die Begegnung mit dem Herrn selbst in seinem Wort. Und es ist ein Zeichen des Abfalls, dass unsere Herzen Gottes selbst überdrüssig geworden sind, wenn uns das Manna nicht genügt, wenn wir anders auch noch brauchen. Und ich denke, dass wir das bestens auf unsere Zeit anwenden können. Die Menschen, die wollen auch Fleisch. Die wollen Fleisch, etwas mehr dazu. Und wenn man Menschen mit Unterhaltung Geschmack verschaffen muss an der Botschaft der Bibel, und ich rede jetzt nicht von Ungläubigen und vom Evangelisieren, sondern ich rede jetzt von Gläubigen. Und es ist immer mehr der Fall, dass man Gläubige nur noch dadurch motivieren kann, sich irgendwie mit der biblischen Botschaft irgendwie zu beschäftigen, wenn man sie mit einem attraktiven Angebot locken kann. Musik, etwas für die Augen, etwas für die Sinne. Ist denn der Sohn Gottes, ist denn er so fade? Ist er die Beschäftigung mit dem Sohn Gottes, mit seinem Wort, etwas so Ödes und Elendes und Langweiliges, dass wir Unterhaltung brauchen, dass wir überhaupt am Schluss noch ein bisschen auf den Gedanken kommen, des Evangeliums und des Wortes Gottes? Wir merken nicht, dass wir damit den Sohn Gottes verachten. Wir verachten damit die Gabe vom Himmel, den Sohn Gottes vom Himmel, das Manna, das Wort Gottes vom Himmel. Das soll uns zu denken geben. Nun, das Volk will Fleisch. Und wir verstehen, dass Mose darob seufzt, ob einem so unzufriedenen Volk. Er beklagt sich vor Gott, aber immerhin, er redet, schüttet seine Klage vor Gott aus. Und das Interessante ist, das Volk will Fleisch, und was gibt Gott zuerst? Zuerst gibt er Geist. In den Versen 16 bis 29 wird das beschrieben. Das Volk will Fleisch, Gott gibt Geist. Das ist übrigens ein schöner Hinweis darauf, wie wir dem begegnen, diesem Drang im Volk Gottes. Auch wenn wir das in den örtlichen Versammlungen erleben, das Volk will Fleisch, die Antwort auf all dieses Wünschen, Begehren des Fleisches ist Gottes Wirken durch seinen Geist. Gott gibt Geist. Und so befähigt er Mose und dazu 70 Älteste, dieses Volk weiterhin zu tragen und zu führen. Aber dann bekommt das Volk, was es gewünscht. Lesen wir die Verse 18 bis 20. Zu dem Volke sollst du sagen, heiliget euch auf morgen, und ihr werdet Fleisch essen, denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesprochen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Denn in Ägypten ging es uns wohl, und der Herr wird euch Fleisch geben, und ihr werdet essen. Nicht einen Tag sollt ihr essen, nicht zwei Tage, und nicht fünf Tage, und nicht zehn Tage, und nicht 20 Tage, bis zu einem ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verachtet und vor ihm geweint und gesprochen habt. Damit hatten sie den Herrn selbst verachtet. Möchten wir das begreifen? Nun, sie bekommen dann, Verse 30 bis 35, was sie begehrten. Ein Wind fuhr vom Herrn aus und trieb Wachteln vom Meer herbei und warf sie auf das Lager bei einer Tagereise hier und bei einer Tagereise dort, rings um das Lager und bei zwei Ellen hoch über der Oberfläche der Erde. Und das Volk machte sich auf denselben ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag, und sie sammelten die Wachteln. Wer wenig gesammelt hatte, 10 Homer gesammelt, und sie bereiteten sich dieselben aus rings um das Lager her. Nun, diese ganzen Schwärme von Wachteln, die Gott sendet, er gibt ihnen, was sie wünschen, erinnert mich auch an diese Flut von Dingen, von unterhaltsamen Dingen, die dem Volk Gottes geboten wird. Man will das haben, das Wort Gottes genügt nicht. Eine Flut von Büchern und von Erzeugnissen, die letztlich nur das wollen, die Wünsche und Erwartungen des Menschen, die er hat. Er will irgendwie unterhalten werden. Er will geschmeichelt werden. Er will, dass seine Sinne irgendwie gekitzelt werden. Und eine wahre Flut von solchen Dingen stürzt auf das Volk Gottes ein, auch in unseren Tagen. Gott gibt, was wir wollen. Das ist so. Psalm 106 sagt, er gab ihnen ihr Begehr und sandte Magerkeit in ihre Seelen. Psalm 106, Vers 15. Verse 14 und 15. Und sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Da gab er ihnen ihr Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. Es wurde ihnen zum Ekel. Und es führt zu Verlust von Leben. 4. Mose 11, 33, das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, es war noch nicht zerkaut, da entbrannte der Zorn des Herrn wieder das Volk, und der Herr richtete unter dem Volk eine sehr große Niederlage an. Er entzieht ihnen Leben. Und das geschieht, wenn man seine Gabe, auch wenn das Volk Gottes seine Gabe, die himmlische Gabe, verachtet und meint, etwas anderes sei besser. Das führt zu Tod, Verlust des Lebens, und man gab selbigen Ort den Namen Kibrot Hatta'ava, Gräber des Gelüsts. Was ist denn Lust oder Gelüst? Das griechische Wort für Lust heißt Epithymia. Das bedeutet buchstäblich das, worauf dein Sinnen oder dein Verlangen gerichtet ist. Der Thymos, das ist so etwas wie der Lebensmut, und die Thymia, das ist die Lebensenergie. Und die Epithymia, das ist das, worauf deine ganze Lebensenergie gerichtet ist. Und das kann irgendetwas sein, außerhalb des Herrn. Und wenn du dich von dem lenken lässt, ziehen lässt, dann verlierst du das Leben. Ich sage nicht, wenn du ein Kind Gottes bist, dass du das ewige Leben verlierst, aber du verlierst die lebendige Beziehung zum Herrn. Kein Leben strömt von dir. Du selbst bist wie ein Toter unter den Toten. Dann Kapitel 12, also die zweite Episode war das Verachten des Manna. Die dritte Episode, Rebellion, Auflehnung gegen die Führung Gottes, die hier durch Mose geschah. Miriam und Aaron redeten wieder Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen, und sie sprachen: Hat der Herr nur mit Mose allein geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Nun, Mose war der von Gott bestimmte Mittler und Anführer des Volkes, damit ein Bild auf Christus. Und als sie sich gegen Mose auflehnten, da lehnten sie sich auch gegen Christus auf. Und erstaunlicherweise sagt 1. Korinther 10, dass die Israeliten in der Wüste Christus versuchten. Wir lasen die Stelle. Also das ist das, was sich ergibt daraus. Wenn du dich nicht ernährst mit dem Wort Gottes und wenn das Wort Gottes dich nicht erfüllt, dann wirst du voll von Eigenwillen und Auflehnung. Dann wirst du es so haben, wie es dir passt, wie es dir beliebt. Und dann hast du an allem etwas auszusetzen. In welcher Form auch immer. Aber Leute, die sich auflehnen und die immer etwas auszusetzen haben an den Wegen Gottes, Führungen Gottes, das lässt sich auch anwenden auf die Führung der örtlichen Versammlung, sind solche, die nicht von Christus, von seinem Wort, von ihm erfüllt sind, sondern von sich selbst. Auflehnung, und wir haben gesehen die Folge, darum sage ich jetzt nicht mehr dazu, Aussatz und was das bedeutet. Ich erinnere an 4. Mose 5 und zu dem, was dazu gesagt wurde. Dann die 4. Episode, die Kapitel 13 und 14. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, welches ich den Kindern Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollte aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, allesamt Männer, welche Häupter der Kinder Israel waren. Vers 17. Und Mose sandte sie, um das Land Kanaan auszukundschaften, und sprach zu ihnen: Zieht hier hinauf an der Südseite, steigt auf das Gebirg und besehet das Land, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist, und wie das Land ist, in welchem es wohnt, ob es gut oder schlecht ist, und wie die Städte sind, in denen es wohnt, ob es in Lagern oder in Festungen wohnt, und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist, ob Bäume darin sind oder nicht, und fasset Mut, und nehmt von der Frucht des Landes, die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben. Nun, die Kundschafter besehen sich das Land und sie finden das Land ja so, wie es ist. Gott hatte das Land bereits bezeichnet als ein Land, das von Milch und Honig fließt. Sie kommen zurück und bringen sogar von der Frucht des Landes. Also haben sie erfahren und gesehen, Gott ist treu. Das Land ist so, wie er gesagt hat. Er hat uns aus Ägypten in Ägypten damals verheißen, ich führe euch in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Er hat auch gesagt, dass fremde Völker in diesem Land sind, von Anfang an. Und sie finden alles genauso vor, wie Gott es gesagt hat. Und eigentlich hätte das ihnen doch ein Grund sein sollen, Gott zu vertrauen. Ihm zu glauben. In dem Fall, wenn Gott vertrauenswürdig ist, dann werden wir auch, wenn er doch es so sagt und will, dieses Land in Besitz nehmen können. Aber die Israeliten, sie glauben, sie vertrauen Gott nicht. Verse 26 und folgende. Sie gingen und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in der Wüste Paran und Kades, und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bescheid und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig, und dies ist seine Frucht. Nur, dass das Volk stark ist, welches in dem Lande wohnt und die Städte befestigt, sehr groß, und auch die Kinder Enaks haben wir dort gesehen, Amalek wohnt im Lande des Südens und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meere und an der Seite des Jordan. Nun, das war alles nichts Neues, das hatte ihnen Gott schon gesagt. Und Kaleb beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewisslich überwältigen. Das ist Glaube. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht, gegen das Volk hinaufzuziehen, denn es ist stärker als wir. So weit war, das sind eben die Halbwahrheiten, von denen wir hörten, des Teufels. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Gott hat uns das Land verheißen, Gott ist mit uns und Gott wird uns das Land geben und mit ihm werden wir die Feinde überwältigen, diese Völker. Und sie brachten unter die Kinder Israel ein böses Gerücht über das Land aus, das sie ausgekundschaftet hatten und sprachen, das Land, welches wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchse. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Kinder Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und auch so waren wir auch in ihren Augen. Und hier kommt ein Punkt. Die haben die Feinde gesehen. Ja, Gott hat die Feinde auch gesehen. Hat ihnen ja gesagt, die wohnen in diesem Land. Das ist nichts Neues. Sie haben alles gesehen, wie das Land aussieht und wie groß die Hindernisse sind und wie stark ihre Bewohner sind. Aber der Unglaube sieht nur das, was vor Augen ist, sieht nie oder rechnet nie mit dem unsichtbaren Gott. Der Unglaube vertraut mehr den Sinnen seiner eigenen Erfahrung, auch unserer sehr begrenzten Wahrnehmungsvermögen. Wir täuschen und irren uns ja auch im Abwägen und Auswerten der Dinge. Aber der Unglaube vertraut dem viel mehr als dem treuen, allwissenden, unwandelbaren Gott. Als dem Ursprung und Urheber aller Dinge. Bitte? Wer hat das gesprochen? Ja, das war ihre Vermutung. Also sie meinten, wenn wir in dieses Land sind, dann werden die uns fressen. Denn wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Also sie werden uns fressen, wie man die Heuschrecken verschlingt. Also das war ihre Befürchtung. Und das ist eine gute Frage, hat das der Wahrheit besprochen. Es ist ja so, der Unglaube, der sieht dann auch Gespenster. Ja, der Unglaube beginnt dann Dinge zu sehen, die nicht da sind. Also er beginnt damit, nur auf das aufzustützen, was er sieht. Klammert Gott vollkommen aus seinem Kalkül und sieht am Ende Gespenster. Sieht am Ende Gefahren und sieht am Ende nur noch übermächtige Feinde. Und die Folge dieses Unglaubens ist, dass das Volk weint, schreit. Vers 2, alle Kinder Israel murrten wie der Mose. Und damit verachtet das Volk einmal mehr Gott selbst. Vers 10 und 11. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelte der Zusammenkunft allen Kindern Israel, und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben, bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Und hier sehen wir, es war Unglaube. Sie glaubten nicht. Aber vergesst bitte nicht, wir meinen Glaube oder Unglaube, ja, ist ja nicht so tragisch, wenn man Gott nicht glaubt. Vergesst nicht, Unglaube ist nichts anderes als Gott verachten. Wenn ich Gott nicht glaube, dann unterstelle ich ihm, du bist unglaubwürdig. Was du sagst, wer weiß. Wer weiß, was du für einer bist, du erzählst etwas, aber wer weiß, ob das auch stimmt. Der Unglaube verachtet Gott. Seine Verachtung Gottes. Und wer Gott verachtet, steht unter dem Zorn Gottes, Vers 12, ich will es mit der Pest schlagen und es vertilgen, und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Und dann die Fürbitte des Mose wiederum. Schon zum dritten Mal Fürbitte des Mose angesichts der Sünde des Volkes. Und der Herr handelt aufgrund der Fürbitte des Mose, Psalm 106, drückt das so aus, Vers 23, da sprach er, Gott, dass er sie vertilgen wollte, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, vor ihm in den Riss gestanden hätte, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Also die Fürbitte des Mose, und das erinnert uns einmal mehr an die Sachwalterschaft des Herrn Jesus Christus. Wenn er nicht unser Sachwalter wäre, der Gerechte, dann müsste auch Gott uns niederstrecken in der Wüste. Der Hebräerbrief nimmt diese Episode auf in den Kapiteln 3 und 4 und zeigt das sehr ausführlich, dass Israel des Unglaubens wegen keine Verheißungen erlangen konnte. Hebräer Kapitel 3 und 4. Und darum wird vor Unglauben gewarnt, Hebräer 3,12, sehe zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Unglaube ist ein böses Herz. Verharmlosen wir das nicht. Wir meinen immer ein Bankraub oder irgendeine gräuliche Vergewaltigung oder so etwas. Das sei das Böse, was es gibt. Aber letztlich spricht Gott davon, dass wer ihm nicht vertraut, wer ihm nicht glaubt, wer ihn nicht ernst nimmt, der verachtet Gott. Das ist ein böses Herz. Und aus dem folgen alle übrigen Schandtaten. Dann Kapitel 15. Obwohl, das interessant ist, obwohl das Volk durch den Unglauben jetzt nicht ins Land eingehen kann, sich also die Verheißungen verscherzt hat, spricht Gott in Kapitel 15, was sie tun sollen, wenn sie im Land sind. Und das zeigt, dass er von seinen Vorsätzen nie abrückt. Er wird das Volk noch ins Land führen. Und das ist tröstlich. 4. Mose 15, Vers 1 und 2. Der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel, sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land eurer Wohnsitze kommt, das ich euch geben werde, und so weiter. Also jene, die Kundschafter, die das böse Gerücht unter das Volk ausgebracht hatten, die starben auf der Stelle, und alle, die 20 Jahre und darüber waren, die mussten in der Wüste fallen, aber ihre Kinder, also solche, alle, die jünger waren, die würden das Land erwerben. Und Gott spricht davon in direkt sich anschließenden Kapitel zu den Kindern Israel, was sie tun sollen, wenn sie dann im Land sind. Und das gibt ihnen die Gewissheit, aber wir werden im Land sein. Wir werden das Land noch besitzen. Dann haben wir in diesem Kapitel 15 eine kurze Episode eingeschoben, Verse 32 bis 36. Und wieso steht die ausgerechnet hier? Als die Kinder Israel in der Wüste waren, da fanden sie einen Mann, der am Sabbattag Holz auflas. Und die ihn Holz auflesend gefunden hatten, brachten ihn zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde, und sie legten ihn in Gewahrsam, denn es war nicht genau bestimmt, was ihm getan werden sollte. Da sprach der Herr zu Mose, der Mann soll gewisslich getötet werden, die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Da führte ihn die ganze Gemeinde vor das Lager hinaus, und sie steinigten ihn, dass er starb, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Ihm widerfährt das gleiche Schicksal wie jenen, die das Land verachtet hatten und Gott nicht geglaubt hatten. Die fielen alle in der Wüste. Er hier fiel auch in der Wüste. Aber direkt, unmittelbar. Und warum? Weil er den Sabbat gebrochen hatte. Hebräer 3 und 4 spricht genau davon. Spricht genau vom Sabbat. Dass der Mensch durch den Glauben in den wahren Sabbat eingeht. Und weil Israel Gott nicht glaubte, ging Israel in die Ruhe nicht ein. Wenn wir aber Gott und seiner Botschaft glauben, gehen wir in die Ruhe ein. Und das ist die Bedeutung des Sabbats. Die Bedeutung des Sabbats ist die, zu zeigen, dass Gott dem Menschen eine Ruhe bereitet hat. Dass Gott für den Menschen alles getan hat, dass darum der Mensch nicht arbeiten muss, sich sein Heil nicht erwirken muss. Gott hat alles getan. Und wer das nicht glaubt, wer das nicht annimmt, wer meint, er müsse selber etwas tun, selber etwas erwirken, sich selber bewähren und mit eigener Leistung sich alles des Heils würdig ausweisen, wird nie in die Ruhe eingehen. Wird das Leben nie erlangen. Und darum kommt gerade an dieser Stelle diese Episode mit dem Sabbatbrecher. Lesen wir dazu noch Hebräer 4, den Vers 10. Verse 9 und 10. Denn noch bleibt eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Der wirkt nicht mehr, geht nicht mit Werken um, wie der Römerbrief sagt. Dann Kapitel 16. Ich glaube, wir können noch einige Minuten weitermachen. Wie lange geht es noch, Ralf? Noch 3 Minuten. Kapitel 16. Das ist die 6. Episode, die hier kommt, des Ungehorsams, der Rebellion. Kapitel 16, Verse 1 bis 3. Korah, der Sohn Jitzhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis und der Names und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens, und sie standen auf gegen Mose. Mit 250 Männern von den Kindern Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, Männern von Namen, und sie versammelten sich wieder Mose und wieder Aaron und sprachen zu ihnen: Lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde, sie allesamt sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Wie gesagt, Mose war der von Gott bestimmte einzige Mittler. Und die wollten gleich sein wie Mose. Der Mensch, darin sehen wir den Menschen, der nach dem Mittlertum und hohen Priestertum Christi greift. Das ist die Sünde Korahs und seiner Rotte. Es ist also institutionalisiert worden in der römischen Kirche. Dort hat der Mensch die Rolle eingenommen, die nur dem einzigen, dem einen Mittler und dem einen hohen Priester Christus zusteht. Menschliche Mittler und menschlich vermittelnde Priester. Nun, das beginnt ja nicht so, dass man sich eines Tages hinsetzt und sagt, so, ab heute erschaffen wir dieses große System der römischen Kirche und wir werfen uns auf zu Priestern und zu Mittlern, sondern das beginnt im Herzen einzelner Leute, die diese Ambition haben, sie wollen die Ersten sein. Und hier ist ein kleines Wortstudium am Platz. Ich versuche das noch, habe ich noch eine Minute Zeit? Noch eine, ja. 3. Johannesbrief, Vers 9. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gerne unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Und hier dieses Wort, der Erste sein, heißt auf Griechisch protoio. Wer allein der Erste ist, und dort steht das Gleiche bei protoio, Christus. Kolosser 1.
Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene auf den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Hier steht das gleiche Wort. Auf dass er in allen Dingen der Erste sei. Er allein. Und wer der Erste sein will, begeht eigentlich die Sünde Korahs. Letztlich will er das sein und dort sein, wo nur Christus sein darf. Und das ist sehr ernst.